Jacobin.
Rima Hassan, die Mission ist zutiefst politisch. Israel hat am 9. Juni 12 Personen auf dem Schiff Madeleine festgenommen, die versuchten, die Belagerung des Gazastreifens zu durchbrechen. Wir sprachen mit einer von ihnen, La France Insoumise Abgeordnete Rima Hassan, nur Stunden vor ihrer Verhaftung. Interview mit Rima Hassan geführt von Hanno Hauenstein. Übersetzung von Loren Ballhorn. Heute früh gaben die Aktivistinnen und Aktivisten an Bord der Madeleine, einem unter britischer Flagge fahrenden Schiff der Freedom Flotilla Coalition, FCC, bekannt, dass ihr Boot von israelischen Streitkräften abgefangen und die Passagiere entführt wurden. Die israelischen Behörden wiederum, die wiederholt versucht haben, die Mission zu delegitimieren, indem sie das Boot als Selfie-Yacht mit Promis an Bord bezeichnet haben, behaupten, dass die Passagiere in ihre Heimatländer zurückgeschickt werden, aber nicht bevor sie, wie der Hardliner-Verteidigungsminister Israel Katz ankündigte, gezwungen werden, sich Aufnahmen vom Anschlag am 7. Oktober anzusehen. Versuche, mit den Passagieren Kontakt aufzunehmen, sind bisher gescheitert. Die Madeleine stach am 1. Juni von Italien aus in See mit einer klaren Mission: die israelische Blockade zu durchbrechen und Hilfe für die hungernde Zivilbevölkerung in Gaza zu liefern. An Bord befanden sich 12 Aktivistinnen und Aktivisten aus ganz Europa, die sich für eine direkte Aktion entschieden haben, um mehr Aufmerksamkeit auf die sich abzeichnende humanitäre Katastrophe in Palästina zu lenken. Eine dieser Passagiere ist die französisch-palästinensische Juristin Rima Hassan, die im Juni 2024 als Vertreterin der linken Bewegung La France Insoumise ins Europäische Parlament gewählt wurde. Wenige Stunden bevor die Israelis die Madeleine abfingen und Hassan verhafteten, sprach sie mit dem Journalisten Hanno Hauenstein über ihre Beweggründe, sich dem Schiff anzuschließen, über die politischen Gegenreaktionen in Frankreich und darüber, wie sie mit den persönlichen Risiken umgeht, die ihr Einsatz für Palästina mit sich bringt. Du hast dich klar zu Palästina geäußert. Was hat dich dazu bewogen, an Bord dieses Schiffes zu gehen?
Ich habe mich hauptsächlich aus Gründen der Kohärenz für die Teilnahme an der Mission entschieden. Vor einem Jahr wurde ich in das Europäische Parlament gewählt und ich habe mich sehr für die palästinensische Frage engagiert. Aber wir sehen, dass die Dinge nicht schnell genug vorangehen. Es ist mehr als 14 Monate her, dass UNO-Akteure den Völkermord in Gaza anprangerten und wir haben immer noch keine Sanktionen oder ähnliche Maßnahmen gesehen, um ihn zu stoppen. Für mich geht es bei dieser Aktion um die Kohärenz mit dem, wofür ich stehe. Außerdem ist diese Aktion sehr wirkungsvoll. Sie mobilisiert viele Bürgerinnen und Bürger und hat eine sehr starke Symbolkraft.
Ein früheres Hilfsschiff wurde im Mai bombardiert. Andere wurden bei dem Versuch, die Blockade des Gazastreifens zu durchbrechen, getötet. Wie gehen Sie mit dieser Gefahr für Ihr Leben um?
Wir alle sind uns der Risiken sehr bewusst. Unsere größte Sorge ist genau die Art von Angriff, den wir am 2. Mai in Malta erlebt haben. Das letzte Schiff war größer und zum Glück wurde niemand getötet oder verletzt. Unser Schiff ist viel kleiner. Ein einziger Drohnenangriff könnte das Schiff zum Sinken bringen. Aber wir sind vorbereitet. Wir haben vor der Abfahrt mehrere Tage lang trainiert und wir trainieren weiterhin täglich an Bord. Es gab mehrere Nächte, in denen Drohnen in der Nähe waren, sodass wir ein komplettes Notfallprotokoll eingeführt haben. Anlegen von Rettungswesten, Vorbereitung auf einen Sprung ins Meer.
War es eine bewusste Entscheidung, diese Mission so öffentlich zu machen?
Die letzte Besatzung entschied sich für Diskretion, in der Hoffnung, dass dies ihnen helfen würde. Aber sie wurden trotzdem angegriffen. Wir haben also das Gegenteil getan. Wir haben die Medien informiert, wir haben versucht, die öffentliche Meinung zu mobilisieren und wir haben die Sichtbarkeit aufrechterhalten, um Druck auf Israel auszuüben, uns nicht anzugreifen.
Euer Schiff hat Migranten aus dem Meer gerettet. Was genau ist passiert?
Es war ein sehr intensiver Moment. Wir erhielten einen Notruf, der von Frontex weitergeleitet wurde und uns mitteilte, dass unser Schiff am nächsten an einem Migrantenboot in Not sei. Also änderten wir den Kurs und segelten 2 Stunden lang in Richtung Libyen. Nach dem Seerecht ist es Pflicht, Menschen in Seenot zu retten. Als wir ankamen, fanden wir die Migranten auf einem Boot vor, dessen Motor seit 2 Tagen nicht mehr funktionierte. Als die Küstenwache eintraf, um die Migranten zurückzubringen, sprangen 4 Menschen ins Meer. Wir konnten sie nicht ertrinken lassen. Sie blieben ein paar Stunden bei uns an Bord. Sie wurden gefüttert und von einem Arzt aus unserem Team untersucht. Schließlich holte Frontex sie ab und brachte sie nach Griechenland.
Kritiker sagen, eure Mission sei rein symbolisch und bringe keine echte Hilfe nach Gaza. Was sagst du dazu?
Wir sind uns ebenso wie unsere Kritiker darüber im Klaren, dass unser Beitrag im Verhältnis zu den immensen humanitären Bedürfnissen nur symbolisch ist. Die UNO sagte, dass rund 500 Hilfsgütertransporte pro Tag für Gaza notwendig sind. Wir haben natürlich keine 500 Lastwagen an Bord. Wir haben eine kleine Ladung.
Was sind die Dinge, die ihr auf dem Boot transportiert?
Über 250 Kilogramm Reis, 100 Kilo Mehl, 600 Einheiten Säuglingsmilch, Hygieneartikel für Frauen, Medikamente, Krücken. Wir tun, was wir können. Die Mission ist zutiefst politisch. Das Ziel ist, den Gazastreifen für die Hilfe zugänglich zu machen. Gerade jetzt, da die Hungersnot vom israelischen Regime organisiert wird, sehen wir es als unsere Verantwortung zu handeln. Es geht nicht um eine Reise zum Spaß oder Abenteuer. Wir tun dies, um ein politisches Vakuum zu füllen, das durch die Untätigkeit der Staaten entstanden ist. Wir prangern die Mittäterschaft dieser Staaten an.
Wie ist die Atmosphäre an Bord im Alltag?
Wir wollen diese Mission menschlich gestalten. Wir versuchen, bei guter Laune zu bleiben. Wir kochen zusammen, putzen zusammen, halten das Schiff in Stand. Das hilft uns, konzentriert zu bleiben. Wir möchten, dass die Menschen, die unsere Reise verfolgen, sehen, wer wir sind und wie wir auf diesem Schiff leben. Wir verfolgen auch ständig die Nachrichten, vor allem von israelischen und internationalen Behörden. 10 UNO-Sonderberichterstatter haben kürzlich unter Berufung auf das Völkerrecht die Staaten aufgefordert, uns zu helfen, den Gazastreifen zu erreichen. Es sind nicht wir, die gegen das Recht verstoßen.
Israel hat die Mission beschuldigt, den Terrorismus zu unterstützen. Was sagst du dazu?
Israel ist kein verlässlicher Gesprächspartner. Seit mehr als anderthalb Jahren und auch schon davor bezeichnen israelische Vertreter jeden, der die israelische Politik kritisiert, als Terroristen oder Antisemiten. Sie haben die UNO des Antisemitismus beschuldigt. Sie beschuldigten den Papst des Antisemitismus, sogar Emmanuel Macron. Es ist ein Propagandakrieg. Die Anschuldigungen gegen uns sind Teil einer breit angelegten Desinformationskampagne. Unsere Antwort darauf ist, die Sprache des internationalen Rechts zu sprechen. Das Völkerrecht sagt, dass die Blockade illegal ist, dass ethnische Säuberungen und Völkermord stattfinden und dass wir das Recht haben, humanitäre Hilfe zu leisten.
Wie beurteilst du die Rolle europäischer Länder wie Frankreich und Deutschland?
Die europäischen Staaten sind mitschuldig oder bestenfalls passiv. Das ist nichts Neues. Wir können es bis zum Sykes-Picot-Abkommen und der kolonialen Aufteilung der Region zurückverfolgen. Unter dem britischen Mandat wurden einige meiner eigenen Familienmitglieder inhaftiert und getötet. Macron spricht zwar von der Anerkennung Palästinas, aber Frankreich setzt die militärische Zusammenarbeit mit Israel fort. Netanyahu durfte sogar den französischen Luftraum überfliegen, obwohl gegen ihn ein Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs vorlag.
Siehst du eine Doppelmoral bei der Anwendung des internationalen Rechts?
Das ist klar. Es sollte keine Immunität für die Verbrechen geben, für die Netanyahu gesucht wird, so wie es auch keine Immunität für Putin gibt. Ich möchte betonen, diese Komplizenschaft ist keine, die im Namen der Bevölkerung verordnet wird. Umfragen zeigen, dass 3 von 4 Franzosen Sanktionen gegen Israel befürworten. In Deutschland hat eine kürzlich durchgeführte Umfrage ergeben, dass 80% der deutschen Bürger gegen die Offensive in Gaza sind. Es gibt eine klare Diskrepanz zwischen den Handlungen der Regierungen und der öffentlichen Meinung.
Wurdest du persönlich politisch unter Druck gesetzt oder bedroht, weil du dich dieser Mission angeschlossen hast?
Wir haben das französische Außenministerium konsultiert und sie sagten, dass sie uns wegen der Risiken nicht zu einer Reise raten. Natürlich haben sich einige Medien herablassend geäußert. Sie stellen uns als naive oder hasserfüllte Aktivistinnen dar. Glücklicherweise haben andere diese Aktion als einen ernsthaften politischen Akt betrachtet. Wir üben Druck auf die Entscheidungsträger aus, damit sie eingreifen. Denn Israel hat uns gewarnt, dass es uns verhaften wird, sobald wir uns den Hoheitsgewässern Palästinas nähern, die illegal von Israel kontrolliert werden.
Welcher Moment ist dir bisher am meisten in Erinnerung geblieben?
Der schwierigste und emotionalste Moment für mich persönlich war die Rettung der Migranten auf dem Meer. Es war sehr schwierig, das zu sehen. Wir hatten nicht erwartet, dass sie ins Meer springen würden. Für ein paar Minuten waren wir ein wenig in Panik, weil sie so weit weg waren. Wir hatten Angst, dass sie ertrinken und sterben könnten. Und was hätten wir mit den Leichen gemacht? Wir haben wirklich alle Szenarien durchgespielt. Ich glaube, das war der Moment, in dem alle ein wenig zusammenbrachen. Ich selbst habe geweint, weil es ein so schwerer Moment war. Der andere sehr schwierige Moment war, als wir mitten in der Nacht durch den Drohnenalarm geweckt wurden. Wir gerieten in Panik, weil wir uns fragten, ob es ein Drohnenangriff oder nur eine Überwachung war. Es dauerte nur ein paar Minuten, aber es geschah mitten in der Nacht, also war es eine komplizierte Atmosphäre, wir waren gerade aufgewacht und es war stressig. Wenn nachts der Wecker klingelt, ist das schwer zu bewältigen. Das waren die beiden Momente, die emotional am intensivsten waren.
Dieses Interview erschien zuerst in The Third Draft von Hanno Hauenstein.
Dies war ein kostenlos hörbarer Artikel des Jacobin-Magazins. Viermal im Jahr veröffentlichen wir eine gedruckte und digitale Ausgabe und auf jacobin.de schon über 1000 Artikel. Wenn du die Arbeit der Redaktion unterstützen möchtest, schließ gerne ein Abo ab über den Link www.jacobin.de/podcast. Das schreibt man J-A-C-O-B-I-N, Jacobin. Nur dank der Unterstützung von Magazinabonnentinnen und Abonnenten können wir unsere Arbeit machen, mehr Menschen erreichen und kostenlose Audioinhalte wie diesen produzieren. Und wenn du schon ein Abo hast und mehr tun möchtest, kannst du gerne auch etwas an uns spenden via www.jacobin.de/podcast. Den Link findest du auch in der Episodenbeschreibung. Vielen Dank.